Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katrin Michaelsen. Schönen guten Morgen. Es geht um die Zukunft Europas und wie Olaf Scholz sie sieht. Vor der Rede des Bundeskanzlers im EU-Parlament in Straßburg blicken wir auf die europapolitischen Baustellen und sprechen darüber mit Guntram Wolf von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und wir berichten, warum der Eurovision Song Contest in Liverpool auch etwas mit dem Wahlkampf in der Türkei zu tun hat. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Europa heute. Wie hält es Olaf Scholz mit Europa? Der Bundeskanzler ist einer Einladung des Europaparlaments in Straßburg gefolgt, um darüber vor den Abgeordneten eine Rede zu halten und anschließend mit ihnen darüber zu diskutieren. Das ist Europa, heißt die Debattenreihe, und Olaf Scholz ist der 10. Regierungschef, der sich in diesem Rahmen äußert und das an einem symbolträchtigen Tag am heutigen 9. Mai, dem Europatag, der an die Unterzeichnung der sogenannten Schuman-Erklärung 1950 erinnert, der Geburtsstunde der Europäischen Union, so wie wir sie heute erleben. Soweit die Geschichte und soweit die Symbolkraft, und damit kommen wir zur Realität heute im Jahr 2023. Denn in der Praxis steht es um die politische Zusammenarbeit in der Europäischen Union nicht so gut. Da gibt es Stimmen, die gerade Deutschland für nicht europatauglich halten. Darüber kann ich jetzt mit Guntram Wolf sprechen. Er steht an der Spitze der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Morgen, Herr Wolf.
Ja, guten Morgen, Frau Michaelsen.
Herr Wolf, wir erreichen Sie heute Morgen in Berlin. Zuvor lag Ihr Arbeitsplatz viele Jahre in Brüssel als Direktor von Bruegel, einem Institut für europäische Wirtschaftspolitik. Sie kennen also die Berliner Perspektive und Sie kennen die Brüsseler Perspektiven. Die Europapolitik von Olaf Scholz, wie groß ist der Erklärungsbedarf des Kanzlers heute?
Ja, ich bin froh, dass der Bundeskanzler in Straßburg ist und diese Rede hält, denn der Erklärungsbedarf ist in der Tat sehr, sehr hoch. Die Enttäuschung bei den europäischen Partnern, aber auch bei den europäischen Institutionen über die deutsche Koalitionsregierung ist groß. Die Koalition ist eigentlich mit dem fast proeuropäischsten Koalitionsvertrag gestartet. Aber der Eindruck hat sich verfestigt, dass diese Erklärung im Koalitionsvertrag doch relativ wenig konkrete proeuropäische Initiativen gefolgt sind.
Wo sehen Sie denn die größten Fragezeichen der europäischen Partner? Oder anders gefragt, wo muss der Bundeskanzler ganz dringend Klarheit schaffen?
Ja, ich glaube, im Kern geht es um drei verschiedene Ebenen, wo die Fragen entstehen. Also die eine ist die tägliche Praxis, die zweite ist die größere strategische Ebene, und dann kann man auch über die Vision streiten. Und wenn wir mit der Praxis anfangen, dann denke ich, sind einfach viele Entscheidungen gefällt worden, die für große Verunsicherung und Irritation gesorgt haben. Nehmen wir die Diskussion zum Aus des Verbrennermotors. Das kann man inhaltlich bewerten, wie man will. Aber was man eben nicht machen kann, ist als Bundesregierung und verlässlicher EU-Partner eigentlich alle Verhandlungen mitgehen und dann erst im letzten Moment dann nochmal alles aufschnüren. Das ist eigentlich europapolitisch nicht machbar. Es ist also eine Praxis, die vollkommen unerwartet ist aus Deutschland, dass sozusagen im letzten Moment dann ein Minister sich querstellt. Das gibt es eigentlich in der europäischen Konsensfindung kaum. Also es ist so eine Praxis, genauso die Praxis, dass man Partner doch recht spät informiert. Nehmen wir den Doppelbums bei der Energiekrise. Der ist am Ende gut gestaltet worden und nicht zulasten der europäischen Partner, aber hat für enorme Verunsicherung gesorgt, als der Bundeskanzler in dieser Energiekrise kam und sagte, wir geben jetzt nochmal einen dreistelligen Milliardenbetrag aus. Da war das eine enorme Verunsicherung. Also das sind so praxisgetriebene Dinge, wo ich sagen muss, eigentlich ist das ein Kommunikations- und Praxisproblem, das man besser hinkriegen muss. Und da würde ich schon sagen, dass diese Dimension relativ leicht zu beheben sein sollte.
Also bessere Kommunikation und Absprachen.
Absolut. Also bessere Kommunikation, besseres Absprechen, besseres Informieren, klareres deutlich machen, was wirklich die Linien sind. Und das liegt natürlich auch teilweise daran, dass innerhalb der Koalition es Streitigkeiten gibt. Ich möchte aber doch noch auf die eher strategische Ebene eingehen. Auch da ist die Verunsicherung groß. Nehmen wir die Frage, wie ist eigentlich Europas Rolle und Deutschlands Rolle in der Welt? Es ist interessant, dass zum Beispiel der amerikanische Sicherheitsberater Jake Sullivan in seiner Rede als einzigen Politiker Europas Ursula von der Leyen nennt und nicht die deutsche Bundesregierung oder ein einzelnes Mitgliedsland. Denn gerade bei diesen ganzen wirtschaftspolitischen Fragen, mit wem treiben wir Handel, wie gehen wir mit wirtschaftlicher Repression durch China um, ist es am Ende die Europäische Union, die handeln muss und eben nicht der Bundeskanzler oder die Bundesregierung. Und insofern hätte ich mir bei der Frage gerade zur Positionierung gegenüber China gewünscht, dass der Bundeskanzler von Anfang an eine klare europäische Dimension eingebracht hätte und idealerweise, und das muss man auch offen sagen, seine Reise nach China eben nicht allein gemacht hätte letztes Jahr, sondern tatsächlich mit dem französischen Präsidenten und der Kommissionspräsidentin, dann wäre das ein glaubwürdiges Auftreten in Peking gewesen. Man hätte auch den französischen Präsidenten einfangen können, der ja danach auf seiner Reise mit der Kommissionspräsidentin doch viel Schaden auch der europäischen Position zugefügt hat. Wenn er mit dem Bundeskanzler gemeinsam gefahren wäre, hätte man doch eine viel kohärentere und klarere gemeinsame Position definieren können, anstatt da diese Divergenz in der Europäischen Union zuzulassen bei der Positionierung gegenüber China. Also es ist eine große strategische Frage. Und da wird vor allem auf Deutschland geguckt, denn Deutschland ist am stärksten wirtschaftlich verflochten mit China und hat insofern eine besondere Verantwortung, dort tatsächlich einen europapolitischen Akzent zu setzen.
Also in Ihren Augen eine strategische Leerstelle. Die Co-Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament, Thierry Reinke, die hat heute Morgen bei den Kollegen der Information am Morgen ihre Erwartungen an die Scholz-Rede in Straßburg heute dargelegt. Und sie hat darüber berichtet, wie sie Olaf Scholz bisher wahrgenommen hat. Hören wir uns das mal eben an.
Also am Ende sind ja dann viele Sachen passiert, aber der Druck musste eben häufig sehr groß werden. Und das ist das, was viele hier gerne anders hätten. Viele sagen, Deutschland als bevölkerungsreichster Mitgliedstaat der Europäischen Union müsste doch mal vorangehen in so Fragen, wie wir uns zum Beispiel in der China-Politik aufstellen wollen, wie wir die Europäische Union zukunftsfest für die grüne Transformation machen. Jetzt auch bei so Fragen, wie wir den Stabilitäts- und Wachstumspakt reformieren wollen. Und da wirkt es häufig so, dass Olaf Scholz abwartet, erstmal schaut, wie sich das Feld so darstellt und sich erst dann aus der Deckung traut. Es passiert am Ende dann doch irgendwann was, aber eben nicht mit der Werbe und mit dem Schwung, die man sich eigentlich wünschen würde.
Soweit Thierry Reinke, Co-Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament. Herr Wolf, alles nur eine Frage des Timings und der Taktik? Oder sehen Sie mit Blick auch auf die Ampelkoalition und Olaf Scholz auch inhaltliche Unterschiede und Prioritäten, wenn es um Europa geht?
Also ich glaube, es geht schon über Timing und Taktik hinaus. Diese Bundesregierung agiert im Kern schon sehr stark geleitet von den großen nationalen Herausforderungen, die es ja auch gibt. Und das sind Sicherheitsherausforderungen, nationale Sicherheitsherausforderungen. Und denkt Europa erst im zweiten Moment. Das kann ich in gewisser Weise verstehen, denn der Angriffskrieg in der Ukraine war wirklich so ein Moment, in dem ja es ans Eingemachte geht. Es geht an die Sicherheit und für die Sicherheit sind erstmal die Nationalstaaten verantwortlich. Aber auch da, denke ich, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen im Jahr 2, in der es eben nicht, Jahr 2 des Krieges, in dem es eben nicht mehr reicht, das einfach sozusagen auf Autopilot national weiterlaufen zu lassen, sondern wir müssen uns jetzt schon fundamentale Gedanken machen, über die Verteidigungsfähigkeit der Europäischen Union letztendlich und eben nicht nur einzelner Mitgliedstaaten. Wir sehen, dass viele Mitgliedstaaten in der Europäischen Union in Verteidigung, in Sicherheit investieren. Sie tun es aber ja, jeder für sich und höchstens im Zusammenspiel mit der NATO. Und wenn es irgendwann mal zu Problemen mit der NATO käme, hätten wir tatsächlich einen unkoordinierten europäischen Verteidigungskomplex, der aus meiner Perspektive nicht nur unsere Sicherheit nicht ausreichend gewährleisten könnte, sondern tatsächlich auch irgendwann Fragen stellt. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn jedes Mitgliedsland sich stärker bewaffnet? Wie sieht es auch mittelfristig mit dem Zusammenspiel innerhalb Europas aus? Also das ist doch eine große strukturelle Veränderung, die wir haben im Verteidigungsbereich, bei der man auf Autopilot in eine Lage kommen könnte, in 10 Jahren, vielleicht in 5 Jahren, vielleicht in 20 Jahren, die durchaus Schwierigkeiten auch selbst für die Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union verursachen könnte. Also insofern auch da würde ich mir eine Vision und eine Führung des Bundeskanzlers wünschen, die ich doch so nur sehr begrenzt sehe derzeit.
Sie haben das Stichwort jeder für sich und Autopilot genannt. Das bringt mich zu dem Punkt, auf das deutsch-französische Verhältnis zu schauen, das ja in den letzten Monaten gelitten hat, weil sich eben zeigte, dass Berlin und Paris ganz unterschiedliche Vorstellungen haben. Jetzt nehmen wir in den letzten Tagen wahr, dass es eine Wiederaufnahme der Arbeitsbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich geben wird. Annalena Baerbock reist heute nach Paris zu Emmanuel Macron. Das sieht doch nach einem guten Willen aus, von dem auch am Ende Europa profitieren könnte.
Auf jeden Fall. Also man muss in die Beziehung mit Frankreich investieren. Frankreich ist natürlich kein einfacher Partner und ich habe das ja schon gesagt, ich finde auch Emmanuel Macron hat wirklich große Fehler gemacht in den letzten Jahr bei seiner Ukraine-Politik, bei seiner Positionierung gegenüber Zentral- und Osteuropa, bei seiner China-Positionierung. Das sind alles Themen, wo der französische Präsident große Fehler gemacht hat, aus meiner Perspektive. Aber genau da liegt dann die Verantwortung wiederum der Bundesregierung, tatsächlich mit diesem Partner, auch wenn es kompliziert ist, zusammenzuarbeiten. Denn letztendlich ist das alternativlos. Wir müssen mit Frankreich zusammenarbeiten. Wir müssen strategisch und praktisch letztendlich eine Linie etablieren und finden. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auf allen Ebenen immer wieder den Austausch mit Paris sucht. Und insofern begrüße ich das sehr, dass man da jetzt einen neuen Anlauf macht. Das ist absolut zentral.
Herzlichen Dank. Guntram Wolf war das, Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin, zu den Erwartungen an Olaf Scholz und die Europapolitik der Ampelkoalition. Es ist völlig offen, wie die Wahlen in der Türkei am kommenden Wochenende ausgehen werden. Und so geht es in den letzten Tagen des Wahlkampfes für Regierung und Opposition darum, alles zu geben. Für Präsident Recep Tayyip Erdogan und den Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu. Aber es ist nicht nur dieses politische Duell, das Türkinnen und Türken in dieser Woche mit Spannung verfolgen. Für viele ist es auch der Eurovision Song Contest in Liverpool. Heute Abend geht es los mit dem ersten Halbfinale, am Samstagabend dann das Finale in Liverpool, allerdings ohne die Türkei. Seit 10 Jahren schon ist sie beim ESC nicht mehr mit dabei. Und Susanne Güsten berichtet, dass Millionen Türken nun hoffen, dass sich auch das nach den Wahlen am Sonntag ändern wird.
Every Way That I Can, ein Song, der sich tief in die türkische Volksseele gegraben hat. Genau 20 Jahre ist es her, dass die Popsängerin Sertab Erener mit diesem Lied den Eurovision Song Contest gewann. Es war der erste Sieg der Türkei bei dem Wettbewerb und er löste eine wahre Euphorie im Land aus. Die Türkei stand damals an der Schwelle zur Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Europäischen Union. Sie feierte den Eurovisionssieg als Bestätigung ihrer europäischen Identität. In Bauchtanzkostümen schwenkten Erener und ihre Tänzerinnen damals die Hüften. Diese Zeiten sind lange vorbei. Die Türkei hat nie wieder bei der Eurovision gesiegt und nimmt seit 10 Jahren auch gar nicht mehr teil. Den Rückzug begründete der Staatssender TRT zunächst mit Kritik am Abstimmungssystem der Europäischen Rundfunkunion EBU. Seit dem Sieg des österreichischen Travestiekünstlers Conchita Wurst im Jahr 2014 aber mit moralischer Missbilligung, wie TRT-Generaldirektor Ibrahim Erren unterstrich.
Ich kann als öffentlicher Sender doch nicht live im Abendprogramm jemanden mit ungewissem Geschlecht auftreten lassen, der einen Bart und einen Rock trägt und Mann und Frau zugleich sein will wie dieser österreichische Wettbewerbssieger. Ich habe der EBU gesagt, dass die Europäer damit ihre eigenen Werte vergessen haben. Erst wenn sich das ändert, nehmen wir wieder teil.
Das mochte die EBU der Türkei nicht versprechen. Und deshalb entsendet die Türkei seit 10 Jahren keine Künstler mehr zu dem Wettbewerb. Sehr zum Kummer der allermeisten Türken. Umfragen zufolge wünschen sich mehr als 95% aller Türken eine Rückkehr zum Eurovision Song Contest. Vor den Wahlen am kommenden Sonntag hat die türkische Opposition das Thema erkannt. Der Oppositionspolitiker Ali Babacan vom 6-Parteien-Bündnis, das Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nach 20 Jahren an der Macht ablösen will.
Schon viel zu lange sind wir bei der Eurovision nicht mehr dabei. Wie es Sertab Erener in ihrem Song Every Way That I Can ausdrückte: Wir werden alles tun, was wir können, um wieder an der Eurovision teilnehmen zu können. Wir werden die Türkei auf die europäische Bühne zurückbringen.
Nicht nur auf der Bühne solle die Türkei dann wieder näher an Europa rücken, verspricht das Oppositionsbündnis hinter dem Präsidentschaftskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu. Erdogans Herausforderer will den türkischen EU-Beitrittsprozess wiederbeleben und hat politische Reformen zur Stärkung des Rechtsstaates angekündigt, die sich positiv auf das Verhältnis zu Europa auswirken würden. So will er die Anordnungen des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes zur Freilassung prominenter Regierungskritiker umsetzen. Damit würde er einen Dauerstreit mit Europa beenden und das laufende Verfahren zum Ausschluss der Türkei aus dem Europarat stoppen. Zumindest was die Rückkehr zum Eurovision Song Contest angeht, sind die Spaziergänger in einem Park in Istanbul für die Wiederannäherung an Europa. Etwa dieser ältere Herr namens Memdu, der an seinen langen Haaren als Angehöriger der säkularen Oberschicht zu erkennen ist.
Natürlich sollten wir wieder mitmachen, das findet jeder, ganz gleich, wen man fragt.
Oder dieser Mitvierziger namens Manuel.
Auf jeden Fall sollte die Türkei mitmachen, sie gehört schließlich zu Europa.
Das sieht auch eine Gruppe junger Frauen in streng geknoteten Kopftüchern so. Ahsen Schule Yildirim ist Studentin. Dass die Türkei nicht mehr dabei ist, finde ich sehr schade. Ich hatte früher den Traum, einmal live dabei zu sein im Publikum. Es ist traurig, dass nichts daraus geworden ist. Ja, wir wollen, dass die Türkei wieder mitmacht.
Sehnsucht nach Europa und nach dem Eurovision Song Contest. Susanne Güsten berichtete aus Istanbul. Und das war's von uns, von Europa heute. Danke fürs Zuhören, Ihre Katrin Michaelsen.